Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören das tägliche Programm in Deutsch. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Wer bin ich und wo gehöre ich hin? Für Justin Miszewski ist das keine theoretische Frage. Aufgewachsen im Ruhrgebiet mit Wurzeln in mehreren Ländern, erlebte sie früh, wie schwierig Zugehörigkeit sein kann.
Solche Momente haben mir halt klar gemacht, dass ich mich fühlen kann, wie ich möchte, aber gesehen werde ich eben nicht als eine von den Deutschen.
Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben. Und wir bleiben beim Thema Identität und Zugehörigkeit, denn religiöse Vielfalt hat es in Polen nicht leicht. Das Land gilt als fest katholisch geprägt, andere Konfessionen spielen nur eine Nebenrolle. Doch es gibt Bewegung, vor allem bei den Protestanten.
In der kulturellen Landschaft Polens sprechen beide Kirchen die gleiche Sprache, weil die Grundlage die gleiche ist, und das ist die Bibel.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Ministerpräsident Donald Tusk hat die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit sowie das Umfeld von Präsident Karol Nawrocki beschuldigt, Polen in einen Krieg im Nahen Osten hineinziehen zu wollen. Das werde ich nicht zulassen, schrieb Tusk auf der Plattform X. Der Konflikt hat weltweit zu einer angespannten Lage auf den Energiemärkten geführt, insbesondere durch die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormuz durch den Iran. Durch die Meerenge wird etwa ein Fünftel des globalen Öltransports abgewickelt. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt von den NATO-Verbündeten ein stärkeres Engagement zur Sicherung der Schifffahrtsroute gefordert und im Falle ausbleibender Unterstützung sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht. Bislang hat jedoch kein NATO-Staat Kriegsschiffe in die Region entsandt. Aus dem polnischen Präsidentenlager hieß es, es gebe derzeit keine konkrete Anfrage an Polen zur Entsendung von Truppen. Israel hat nach eigenen Angaben einen der wichtigsten Petrochemiekomplexe im Iran angegriffen. Betroffen seien unter anderem die Anlagen Yam und Damavand, die als zentrale Bestandteile der iranischen Energieinfrastruktur gelten. Die Region gilt als das größte Gasfeld der Welt. Israel erklärte, die Schäden könnten Iran Verluste in Milliardenhöhe verursachen. Für orthodoxe Christen hat am Montag die Karwoche begonnen. Sie erinnert an die letzten Tage im Leben Jesu Christi und führt zum Osterfest, das in diesem Jahr am 12. April gefeiert wird, eine Woche später als im katholischen Kalender. In vielen orthodoxen Familien gilt während der Karwoche ein besonders strenges Fasten. Häufig wird sogar auf Fisch verzichtet, stattdessen stehen einfache Speisen im Vordergrund. Die orthodoxe Kirche ist die zweitgrößte Konfession in Polen. Schätzungen zufolge gehören ihr mehrere hunderttausend Gläubige an. In Olsztyn-Allenstein sollen zwei neue Sitzbänke an bedeutende Persönlichkeiten der Region erinnern. Wie die Verwaltung mitteilte, sollen die neuen Bänke, ähnlich wie die bereits bestehende Kopernikusbank, zu beliebten Treffpunkten für Einwohner und Touristen werden. Geplant ist unter anderem eine Bank zu Ehren des Musikers Tadeusz Machela. Die Bank soll nahe der Altstadt aufgestellt werden. Auch der Dichterin und Schriftstellerin Maria Zientara-Malewska wird eine Bank gewidmet. Sie galt als eine der wichtigsten Stimmen der Region und engagierte sich für die polnische Sprache und Kultur in ihrem Land. Ihr Denkmal soll im Herzen der Stadt entstehen. In Polen bleibt das Interesse am Lesen stabil. Im Jahr 2025 haben 41% der Menschen über 15 Jahren mindestens ein Buch gelesen. Das ist derselbe Wert wie im Vorjahr, wie aus einer Studie der Nationalbibliothek hervorgeht. Frauen greifen weiterhin häufiger zu Büchern als Männer und besonders aktiv liest die Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen. Auffällig ist eine Verschiebung bei der Buchbeschaffung. Öffentliche Bibliotheken gewinnen an Bedeutung. 19% der Leserinnen und Leser nutzen sie inzwischen. Gleichzeitig kaufen weniger Menschen Bücher selbst oder erhalten sie als Geschenk. Beliebt bleiben vor allem Krimis und Thriller sowie Unterhaltungsromane und Sachbücher. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit den aktuellen Pressekommentaren. Im Studio ist Adam Denizo.
Die diesjährigen Parlamentswahlen in Ungarn seien weltweit die ersten, bei denen Desinformation auf Basis von Deepfake-Technologie ein derart gewaltiges Ausmaß erreicht habe, schreibt Karina Wojcicka im Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Die Autorin beschreibt mehrere manipulierte Videos, die im ungarischen Wahlkampf kursieren. In einem davon fahre Oppositionsführer Peter Magyar mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Auto und sage ihr vor einer Weggabelung, auf der es links nach Brüssel und rechts nach Ungarn geht, scherzend, er wähle immer die linke Seite. In einem anderen sitze der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf einer goldenen Toilette, ziehe Kokain und zähle Geld. Weitere gefälschte Videos, versehen mit den Logos renommierter Redaktionen wie Reuters oder der Deutschen Welle, berichteten von einem angeblichen ukrainischen Attentat auf Ministerpräsident Viktor Orban. All diese Materialien, so Wojcicka, seien frei erfunden und dienten einer einzigen Erzählung. Magyar sei ein Befehlsempfänger der Kriegstreiber in Kiew und Brüssel, während Orban als einziger Garant für Sicherheit und Wohlstand dargestellt werde. Für die Verbreitung sei eine heterogene Gruppe verantwortlich, Politiker mit dem Fidesz verbundene Social-Media-Konten und Orban-treue Prominente. Wie die Financial Times berichte, spiele dabei auch Russland eine zentrale Rolle. Die Social Design Agency, eine russische IT-Firma, erstelle die KI-generierten Videos und verbreite sie über ein bestehendes Netzwerk von Trollen und Bots. Der Plan sei offenbar im Kreml genehmigt worden. Die Autorin wirft die Frage auf, ob Polen für solche Bedrohungen gerüstet sei, sowohl mit Blick auf die eigenen Parlamentswahlen als auch auf europäischer Ebene. Die EU-Kommission habe zwar Leitlinien für große Plattformen veröffentlicht und plane im Rahmen der Initiative Democracy Shield weitere Empfehlungen zum Umgang mit KI bei Wahlen, diese Maßnahmen seien jedoch unverbindlich und hätten keine Rechtskraft. Bei diesem Ausmaß der Bedrohung sei das eindeutig zu wenig, so Karolina Wojcicka in Dziennik Gazeta Prawna. Auch die linksliberale Gazeta Wyborcza berichtet über die zunehmend verzweifelten Versuche der regierenden Fidesz-Partei, die immer schlechteren Umfragewerte vor den Sonntagswahlen zu drehen. Wie Robert Stefanicki erinnert, sehen die meisten Erhebungen die Oppositionspartei TISA und ihren Anführer Peter Magyar mit einem erheblichen Vorsprung vor Fidesz. Die TISA führe auch in der Mehrheit der 20 umkämpften Wahlkreise. Zudem rechneten immer mehr Ungarn mit einer Niederlage des Mannes, der sie seit 16 Jahren regiere. Der bisherige Trumpf Orbans, die Angst vor dem Krieg, verfange immer weniger, so der Autor. Zwar behauptet der Fidesz, unter einer Oppositionsregierung müssten ungarische Truppen in die Ukraine entsandt werden, doch immer weniger Bürger sehen dies als reale Gefahr. Nur noch jeder dritte stimme der Fidesz-Erzählung zu, Russland habe beim Angriff auf die Ukraine rechtmäßig gehandelt. Stattdessen beschworen Orbans Politiker und Medien nun eine schleichende Energiekrise herauf. Laut einem investigativen Film seien zudem Bürgermeister auf dem Land darüber informiert worden, wie viele Stimmen jedes Dorf für den Fidesz einsammeln müsse. Zu den Anreizen gehörten Barzahlungen im Wert von rund 500 Zloty, Lebensmittelgutscheine, verschreibungspflichtige Medikamente und sogar Drogen. Wer sich weigere, dem werde die Teilnahme an öffentlichen Beschäftigungsprogrammen verweigert, oft die einzige verfügbare Arbeit in der Region. Am Wahltag werde ein Transport zu den Wahllokalen organisiert. Wähler sollten Analphabetismus oder Krankheit vortäuschen, um eine Begleitperson hinter den Vorhang mitzunehmen, die sicherstelle, dass für den Fidesz gestimmt werde. Die Regierung habe sich zu diesen Vorwürfen nicht geäußert, so Stefanicki in der Gazeta Wyborcza. Und im Sport sorgt die jüngste Trainerwahl der polnischen Tennisspielerin Iga Świątek für Gesprächsstoff. Wie mehrere polnische Medien berichten, hat die ehemalige Weltranglisten-Erste den Spanier Francisco Roig verpflichtet, der in den Jahren 2005 bis 2022 Rafael Nadal betreute. Świąteks erklärtes Idol. Roig ersetzt Wim Fizet, mit dem die Polin unter anderem den Wimbledon-Titel gewonnen hatte. Der ehemalige Weltranglisten-Vierte Greg Rusetski erklärt die Logik hinter dieser Entscheidung. Świątek habe ihren Agenten klare Vorgaben gemacht, wer nicht mit einer Nummer 1 der Weltrangliste gearbeitet oder einen Grand-Slam-Titel errungen habe, komme gar nicht erst in Frage. Roig passe mit seiner langjährigen Erfahrung an der Seite Nadals perfekt in dieses Profil, so Rusetski. Zugleich betont der Ex-Tennis-Profi, Świątek müsse lernen, sich abseits des Platzes zu entspannen und die Intensität dann auf das Tennisspielfeld zu übertragen. Die bevorstehende Sandplatz-Saison sei von entscheidender Bedeutung, denn Świątek habe die neue Nadal im Damentennis werden sollen, Jahr für Jahr auf Sand dominierend und die French Open gewinnend. Das sei bislang nicht eingetreten und es werde spannend zu sehen sein, wie sich die Zusammenarbeit mit Roig entwickle. Zitiert Rusetski Super Express, soweit die Presseschau.
Danke, Anna. Wer bin ich und wo gehöre ich hin? Für Justin Michewski ist diese Frage alles andere als abstrakt. Sie wurde 1989 im Ruhrgebiet geboren, wächst mit polnischen, deutschen, griechischen und mazedonischen Wurzeln auf und spricht schon als Kind mehrere Sprachen. Doch Vielfalt bedeutet nicht immer Zugehörigkeit. Im Gegenteil, als Migrantenkind erlebt sie, dass Herkunft oft zum Stempel wird und nicht zur Bereicherung. Darüber und über ihre komplizierte Beziehung zur Mutter hat sie ein Buch mitgeschrieben. W imię Matki i Córki, im Namen der Mutter und der Tochter.
Es gibt ein Gedicht auf Polnisch, was man früher wirklich schon im Kindergarten gelernt hat, aus dem ABC-Buch, Kto ty jesteś? Wer bist du? Und diese Frage stelle ich Ihnen. Wer bist du? Wer sind Sie?
Ich weiß nicht so genau, wer ich bin, wenn es um die Herkunft geht. Ich bin in Deutschland geboren worden. Meine Eltern kommen beide aus Polen. Mein Vater ist auch noch halb griechisch-mazedonisch. Meine Mutter ist halb deutsch. Und ich sehe relativ türkisch aus, wurde mir in Deutschland oft gesagt. Deshalb konnte ich mich in Deutschland weder als Deutsche fühlen noch als Polin, weil mir das einfach nicht erlaubt wurde und weil ich in Polen nicht ganz zu Hause war, da ich dort die Kultur nicht vollständig kannte, dort nicht aufgewachsen bin. Also es war so, dass einfach Polen mein Herkunftsland war, in dem meine Familie lebte, aber Deutschland war das Land, mit dem ich mich eigentlich identifiziert habe, bis mir ein paar rassistische oder fremdenfeindliche Momente klargemacht haben, dass die Deutschen mich eher als fremd wahrnehmen.
Welche Bemerkungen, welche Kommentare waren das, die das nicht erlaubt haben, sich eben als Deutsche oder mit Deutschland zu identifizieren?
Oft wurde mir gesagt, einfach, dass ich türkisch aussehe. Manchmal wurde das auf schnippische Art irgendwie erwähnt. Ich wurde gefragt, wo ich mein Kopftuch gelassen habe. Einmal, als ich 7 Jahre alt war, waren wir im Bus und ein älterer Mann hat sich aufgeregt, dass wir alle Anatolia hier im Weg sind und dass wir den Platz einnehmen. Und glücklicherweise gab es da auch eine deutsche Frau, die sich zu Wort gemeldet hat und uns in dem Moment beschützt hat. Aber solche Momente haben mir halt klar gemacht, dass ich mich fühlen kann, wie ich möchte, aber gesehen werde ich eben nicht als eine von den Deutschen.
Was macht das mit einem Menschen, der sich eben anders, jetzt egal wie, aber anders, als man gesehen wird, fühlen möchte?
Es ist schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht als Individuum wahrgenommen wird. Man wird nicht einfach so kennengelernt als Mensch. Die Leute haben gleich ein Bild von einem und eben oft hat man das Gefühl, dass die Menschen vielleicht ein negatives Bild von einem haben, deshalb, weil es eben solche Momente schon gab. Natürlich ist es nicht immer so, dass die Deutschen ein negatives Bild von Ausländern haben, aber man wusste immer, dass man als fremd wahrgenommen wird und das wahrscheinlich auch negativ ist.
Aufgewachsen in 2 Sprachen, Deutsch und Polnisch, in Berlin, war Ihre Herkunft in der ach so kosmopolitischen Stadt okay, unbelastet? Oder welche Erfahrung hat Ihre Herkunft dann direkt in Berlin gemacht?
Sie war auf jeden Fall durch diese Erfahrung belastet. Am Anfang in der Grundschule war ich in einer Schule, in der 90% ausländische Kinder waren. Da gab es viele türkische Mitschüler und viele arabische Mitschüler vor allem, aber auch ein paar Russen und Kroaten, glaube ich. Und es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und dadurch habe ich diesen Multikulti-Aspekt von Berlin erfahren und andere Kulturen teilweise miterlebt. Und da habe ich mich noch nicht so als Außenseiterin in Deutschland gefühlt. Das hat dann im Gymnasium angefangen, als ich in einer Schule war, in der vor allem deutschstämmige blonde Kinder waren.
Kann eine Herkunft auch positiv belasten? Wie?
In diesem Kontext kann sie nicht unbedingt positiv belasten, wenn es um Leute gibt, die aus Ländern kommen, die positive Stereotypen haben, zum Beispiel Amerikaner oder Schweizer oder Schweden. Die werden in Deutschland oft positiv gesehen, obwohl auch bei Amerikanern auch manchmal als oberflächlich gesehen, aber ansonsten als wohlhabende Menschen wahrgenommen. Also kann es natürlich auch was Positives sein, wenn man fremd ist, aber oft ist es so, dass Länder, die ärmer sind, negativ wahrgenommen werden, egal ob das südeuropäische Länder sind, osteuropäische Länder oder afrikanische Länder zum Beispiel. Und dann ist es natürlich eher negativ. Und natürlich gibt es auch positive Aspekte davon, wenn man multikulturell aufwächst, aber das merkt man dann oft leider erst später, wenn man über dieses Schamgefühl hinweggekommen ist. Und wenn es um Polen geht, ist es ja auch oft so, dass viele Polen nicht unbedingt als Ausländer auffallen, wenn sie ein deutsches Aussehen haben oder auch ein typisch polnisches Aussehen und akzentfrei Deutsch sprechen. Bei mir war das eben ein bisschen eine andere Erfahrung, da ich nicht so wahrgenommen wurde, sondern eben als Türkin oft.
Großbritannien, wo Sie Psychologie studiert haben, ist nicht Ihr Land. Wie haben Sie sich dort gefühlt?
In Großbritannien, aber vor allem auch in meinem Auslandsjahr in Amerika, habe ich mich eher zu Hause gefühlt als in Deutschland, weil ich da einfach zwar auch als Ausländerin wahrgenommen wurde, aber da war es okay, weil ich nicht den Anspruch hatte, dazuzugehören in diesem Sinne. Und in Amerika gab es natürlich noch den Aspekt, dass das so ein sehr multikulturelles Land ist und viele Leute verschieden aussehen. Da sind auf keinen Fall alle blond. Und da war es irgendwie einfacher reinzupassen.
Heute sprechen Sie auch Polnisch, sogar auch in der Öffentlichkeit. Haben Sie Polnisch also nicht aufgegeben? Warum?
Ich habe Polnisch nicht aufgegeben, weil Polnisch die Sprache ist, die ich mit meiner Familie assoziiere und ich eigentlich mit allen Familienmitgliedern Polnisch spreche, abgesehen von Situationen, wo es einfach passend ist, Deutsch zu sprechen oder wo das Thema irgendwie ein deutsches Buch ist oder deutsche Politik oder sowas. Deshalb ist es eigentlich überhaupt nicht wegzudenken für mich und für mich ist es auch sehr wichtig, weiterhin Polnisch zu sprechen und diese Sprache auch als Teil von mir zu behalten. Ich habe auch in England und in Amerika dadurch teilweise Freundschaften geknüpft, dass ich andere Leute mit polnischer Herkunft dort kennengelernt habe und mit denen dann auch Polnisch gesprochen habe.
Wie ist es heute? Ist dieses gewisse Traumata-Gefühl, wenn ich davon sprechen darf, überwunden worden? Haben Sie keine Schamgefühle, dass Sie polnisch sind? Sind Sie stolz auf Ihr Polnischtum?
Also stolz würde ich dieses Wort stolz gefällt mir in dem Kontext der Nationalität insgesamt nicht, egal wo man herkommt. Aber auf jeden Fall weiß ich es jetzt zu schätzen, dass ich diese polnische Herkunft habe und ich in vielen Sachen finde ich die polnische Kultur auch besser für mich oder besser passend für mich. Ja, aber es gibt natürlich immer noch Momente, in denen ich weiß, dass ich von Leuten umgeben bin, die Polen negativ sehen oder die einfach negative Stereotypen über Polen haben oder auf Polen herabschauen. Und dann kommt dieses negative Gefühl wieder hoch, obwohl ich natürlich auf rationaler Ebene weiß, dass diese Menschen im Unrecht sind und dass ich keinen Grund habe, mich dafür zu schämen. Aber leider geht sowas nicht ganz weg.
Wollte ich gerade fragen eben, wie ist es heute, wie werden Sie von den Deutschen in Berlin oder in Deutschland wahrgenommen? Die Frage haben Sie quasi beantwortet, aber dann frage ich anders, wie kann man diese Stereotype bekämpfen oder abbauen?
Vor allem, glaube ich, indem man darüber spricht. Ich denke, in den letzten Jahren ist es teilweise ein bisschen besser geworden, wenn es um Polen geht. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, schlechter geworden, wenn es um die arabische Herkunft geht oder andere Herkunftsländer. Ja, es ist schwierig und der Dialog ist, glaube ich, am wichtigsten. Wenn wir nicht darüber sprechen und uns dafür schämen, dann geht das Ganze verloren. Und das ist ja auch oft so, dass sowohl die Täter, also die Menschen, die negativ über andere sprechen oder andere schlecht behandeln wegen ihrer Herkunft, nicht darüber sprechen mit anderen. Also die machen das, aber die besprechen diese Handlungen nicht mit anderen. Als auch die Opfer sprechen oft nicht darüber, weil sie sich darüber schämen, dass ihnen sowas passiert ist. Zum Beispiel habe ich als Kind nicht mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass mir solche Erfahrungen widerfahren sind. Also je mehr wir darüber sprechen, desto weniger kann das eigentlich geschehen. Ja, und desto weniger kann es sein, dass Leute das nicht verstehen, dass es falsch ist.
In diesem Sinne danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Sagt Justine Miszewski im Gespräch mit Arkadiusz Huber. Wir bleiben bei Minderheiten. Man könnte meinen, kaum ein anderes Land in Europa sei so durch und durch katholisch wie Polen. Dieses Bild hat nicht zuletzt Papst Johannes II. Geprägt, der mit einer Amtszeit von 27 Jahren stets auch als Repräsentant Polens galt. Andere Konfessionen führen in Polen ein Nischendasein. Russisch-Orthodoxe, Baptisten und andere Glaubensgemeinschaften machen kaum 3% der Gesamtbevölkerung aus. Tendenz fallend. Einzig die Protestanten fühlen sich im Aufwind. Durch Zuzügler aus Deutschland erlebt die evangelische Kirche einen neuen Zuwachs. Doch vor Ort merken die Deutschen schnell, dass die evangelische Kirche in Polen der katholischen sehr ähnlich ist. Holger Lühmann berichtet.
Etwa 40 Gläubige zwischen 10 und 50 Jahren sitzen in der St. Christophori-Kirche in Breslau. Hier mitten im katholischen Polen wird das Wort Martin Luthers gepredigt, und zwar auf Deutsch. Die Gemeinde mit 180 Mitgliedern hat sich auf Zuwanderer aus Deutschland eingestellt, die meist aus beruflichen Gründen und mit der ganzen Familie in den Osten ziehen. Propst Andrzej Fober.
90% der Gemeinde in Breslau bilden jetzt die Neuen. Und sie beteiligen sich bei allen Aktivitäten, die wir also tun. Wenn wir zum Beispiel irgendwas im Pfarrhaus vorbereiten, die sind auch dabei. Ne? Also sie nehmen also in allen Bereichen der Gemeinde teil. Es gibt also fast keine Familie, die nur zum Gottesdienst kommt.
Heinrich Drummer aus Bayern kam jedoch nicht der Arbeit wegen. Er hat sich verliebt. In der evangelischen Kirche in Breslau fühlt er sich aber wie auf einem Kurzurlaub daheim.
Mir gefällt hier der persönliche Bezug. Einmal zum Herrn Fober und zu Herrn Mentrock, die eine sehr persönliche und menschliche Art haben, aber auch die Art, wie sie predigen und den Gottesdienst gestalten. Und die Gemeinschaft, die hier ist, die deutschsprachige Gemeinschaft, es ist ja ein Stück Heimat, muss ich sagen.
Auch in Warschau gibt es darum Gottesdienste auf Deutsch. Claudia Fischer aus Meine in Niedersachsen kommt mit ihrem Mann und ihren Kindern regelmäßig in die Gemeinde.
Das ist, finde ich, eine ganz andere Art von Gottesdienst, weil das eine sehr persönliche Runde ist. Man kennt den Pastor sehr gut, man kennt sich untereinander gut. Und dass man sich nach dem Gottesdienst auch trifft, noch auf einer Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, miteinander redet und das weiterträgt. Ja, man ist nicht mehr so anonym, man ist nicht mehr so fremd.
In Schlesien leben die meisten der rund 70.000 Protestanten des Landes. Die evangelische Kirche ist ein Erbe der preußisch-deutschen Ära vor 1945. In der Nachkriegszeit verlor sie an Bedeutung und Prestige. Evangelisch, das galt als deutsch. Wer von Ökumene sprach, meinte den interkonfessionellen Dialog der Katholiken mit der orthodoxen Kirche. Heute ist das anders, meint der katholische Priester Piotr Talinski. Er hält die evangelische Kirche für unverzichtbar.
Dass sie von der Anzahl der Gläubigen deutlich kleiner ist als die katholische Kirche, das liegt auf der Hand. Aber in der kulturellen Landschaft Polens sprechen beide Kirchen die gleiche Sprache, weil die Grundlage die gleiche ist, und das ist die Bibel. Und hier hat die evangelische Kirche auch Wichtiges zu leisten.
Diese neue Akzeptanz geht auf Initiativen der katholischen Kirche zurück. Spätestens seit den 1980er Jahren versuchte sie, das Verhältnis zu den Protestanten zu verbessern. Ein Beispiel nennt Piotr Talinski, das Rundfunkprogramm Radio Plus.
Es wird von mehreren Diözesen in einer Vereinigung getragen. Das sind katholische Diözesen. Aber es gibt zahlreiche Sendestunden, wo die evangelischen Christen zu Wort kommen. Und das zeigt schon, dass wir das Kreuz Christi gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern ehren können. Und gerade hier sind wir uns einig.
Doch auch die deutschen Zuwanderer stärken die Ökumene. Sie bringen ihre Erfahrungen aus einem Land mit, in dem sich evangelische und katholische Kirche auf Augenhöhe begegnen. Das hilft auch, liturgische Unterschiede zu respektieren, die in Polens evangelischer Kirche praktiziert werden, etwa alttestamentarische Predigten. Claudia Fischer.
Es ist schon ein großer Unterschied zwischen einem für uns ein Gottesdienst, wie wir den aus dem norddeutschen Raum kennen und wie er hier ist. Aber ich glaube, es ist diese polnische Mischung, die vielleicht auch einen Einfluss aus dem Katholischen hat, weil es ja sehr katholisch hier geprägt ist.
Und es gibt einen weiteren Unterschied. Frauen sind in Polen für das Pfarramt nicht vorgesehen. Dies irritiert manche Besucher aus Deutschland, doch rütteln will daran kaum jemand. Andrzej Fober.
Wenn wir jetzt beginnen und Frauen ordinieren und dann irgendeinen Gottesdienst geben und dann schicken dort eine Pastorin, auch wenn sie hübsch ist, das wird also diese ganze Sachen also wirklich nicht ruinieren, aber erschweren. Dann werden die Katholiken sagen, was möchten die damit zeigen?
Eine Position, die nicht jeder teilt. Propst Andrzej Fober hält es dennoch für wichtiger, den Iststand der ökumenischen Beziehungen zu sichern.
Wir sind eine ganz, ganz kleine evangelische Kirche. Diese ökumenische Lage hat sich geändert. Sehr geändert. Wenn ich denke, wie es früher war nach meiner Ordination mit der Ökumene und Jesus, das sind zwei andere Welten. Und wir müssen sagen, also wir brauchen die Ökumene mehr als die Katholiken. Sie brauchen uns nicht eigentlich, weil wir sind die Minderheit.
Meine Damen und Herren, das war es schon für heute aus Warschau. Haben Sie einen angenehmen Nachmittag und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.